Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Starke Regenfälle haben in Teilen Süddeutschlands, der Schweiz und Österreichs verheerende Überschwemmungen verursacht. In 4 bayerischen Landkreisen und im österreichischen Vorarlberg wurde wegen des Hochwassers Katastrophenalarm ausgelöst. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. In Bayern kamen 2 Männer ums Leben, in der Schweiz starb ein deutscher Urlauber. Etliche Straßen und Bahnstrecken sind überflutet, einige Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten.
Landunter, wo sich sonst eher kleine Flüsse durch die Wiesen des bayerischen Voralpenlandes schlängeln. So wie hier bei Immenstadt im Unterallgäu standen über Nacht ganze Ortschaften unter Wasser. Teilweise fielen während der letzten 24 Stunden pro Quadratmeter über 170 Liter Regen. Das entspricht dem Fünftel der normalen Jahresmenge und ist so viel, wie in einer Badewanne Platz hat. Ein Jahrhundertereignis, so ein Experte. Über Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen wurden die Menschen aufgefordert, in ihren Häusern die oberen Stockwerke aufzusuchen. Teilweise flüchteten sie sich auch auf die Dächer. Das Krankenhaus in Immenstadt musste komplett geräumt werden. Besonders dramatisch auch die Situation in Eschenlohe nahe Garmisch-Partenkirchen. Trotz unermüdlicher Arbeit konnten die Helfer gegen die reißende Loisach nichts ausrichten. 150 Menschen mussten per Hubschrauber evakuiert werden. Ein Stück flussaufwärts ist das gesamte Tal überschwemmt. Straßen und die Bahnverbindung nach Garmisch sind unpassierbar. Dort forderten die Fluten gestern Abend ein erstes Todesopfer. Als ein 75 Jahre alter Mann im Keller seines Hauses Gummistiefel holen wollte, fiel hinter ihm plötzlich die Tür zu. Der Rentner konnte sie gegen die steigenden Wassermassen nicht mehr aufdrücken und ertrank. Auf ähnliche Weise kam auch im Landkreis Unterallgäu ein 87 Jahre alter Mann ums Leben. Während durch ein Nachlassen der Niederschläge sich die Lage in den Katastrophengebieten am Alpenrand leicht entspannt, könnte es in den nächsten Stunden an der Donau zwischen Neu-Ulm und Ingolstadt kritisch werden. Katastrophal auch die Lage im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Aus den Bergen spülten die Wasserfluten Felsbrocken in die Dörfer. Viele Straßen und Zugstrecken sind gesperrt. Auch in der Schweiz sind zahlreiche Verbindungen blockiert.
Mehr zum Hochwasser bringt ein ARD-Brennpunkt direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Die NATO hat ihre Luftangriffe gegen Jugoslawien weiter verstärkt. In der vergangenen Nacht wurden nach Angaben der Allianz so viele Einsätze geflogen wie noch nie seit Beginn des Krieges vor 2 Monaten. Ziele waren erneut serbische Truppen und Panzer im Kosovo, Depots, Verkehrsverbindungen und vor allem Elektrizitäts- und Umspannwerke.
In der Hauptstadt Belgrad sowie in großen Teilen Mittelserbiens gingen in der vergangenen Nacht wieder die Lichter aus. Mit Sprengbomben hatten NATO-Kampfflugzeuge das Großkraftwerk Kolubara 30 Kilometer südlich der Hauptstadt angegriffen. Wegen der Zerstörungen kam es in fast allen größeren Städten des Landes, in Nisch, Čačak, Kraljevo, Leskovac und Užice, zum totalen Stromausfall. 14 Arbeiter wurden bei dem Angriff verwundet. Wegen fehlender Ersatzteile werden die Reparaturen längere Zeit in Anspruch nehmen, sodass große Teile des Landes ohne Stromversorgung bleiben werden. Sprecher der Elektrizitätsversorgung warnten vor einer drohenden Katastrophe, da neben der Wasserversorgung auch öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser von dem Stromausfall betroffen sind. Da Militär und Polizei mit Stromgeneratoren ausgerüstet sind, ist es vor allem die Zivilbevölkerung, die von den NATO-Angriffen betroffen ist. In der Hauptstadt Belgrad fuhren heute keinerlei Straßenbahnen. Bei der Stadt Šabac in Mittelserbien verfehlten NATO-Bomben eine Brücke über den Fluss Sava. Das serbische Fernsehen zeigte Bilder der in Brand geschossenen und zerstörten Häuser in der Altstadt am Savo-Ufer. Brücken, Transformatorenstationen wie hier im ostserbischen Bor und militärische Ziele im Kosovo standen in den letzten 24 Stunden auf den Ziellisten der NATO-Bomber.
Nach mehreren Tagen Ruhe sind wieder zahlreiche Kosovo-Vertriebene in Albanien eingetroffen. Mehrere Tausend kamen heute über die Grenze.
Mehr als 3000 Flüchtlinge seit gestern. Die albanische Grenzstadt Kukës kann nicht mehr, also ab in den Süden. Aber auch dort unten sind die Zelte Menschen verstopft und neue Lager nicht mal abgesteckt. Die ohnehin versprengten Großfamilien werden wieder zerrissen. Nicht mal die Hälfte kommt weg, zu wenig Busse und Armeefahrzeuge. Die UNO-Flüchtlingshilfe wirkt überfordert, auch beim Wasser. 8 Lager und 18 überfüllte Dörfer hier oben. An die 150.000 Menschen eine Leitung, die überall angezapft wird. Wasser nur noch 4 bis 6 Stunden Tag und Nacht. Lösung: Das deutsche Kap Anamur-Lager wird deshalb Wasser aus einem kupferverseuchten See aufbereiten. Für alle Fälle wird erstmal geimpft, 20.000 Kinder, eine erste Vorsorgerate. Wir haben alles im Griff, sagt die UNO-Flüchtlingshilfe und gibt erste Viruskranke zu. Von der Grenze werden neue Flüchtlinge gemeldet.
Die NATO hat erneut einen Fehler bei der Auswahl ihrer Angriffsziele eingeräumt. Danach haben Kampfflugzeuge bereits am Donnerstag in Kosare an der albanischen Grenze irrtümlich einen Stützpunkt bombardiert, der bereits seit längerem von der Kosovo-Untergrundarmee UCK gehalten wird. Nach Angaben eines Sprechers in Brüssel war die NATO davon ausgegangen, dass die Stellung noch immer in Händen jugoslawischer Einheiten sei. Bei dem Angriff sollen nach unbestätigten Berichten 7 Menschen getötet worden sein.
Ein Recht auf ihre Heimat fordern die Sudetendeutschen auf ihrem 50. Treffen in Nürnberg. Bayerns Ministerpräsident Stoiber sprach zum Auftakt des Sudetendeutschen Tages von einer Gerechtigkeitslücke in der Politik der Bundesregierung.
Wie kann man die Anliegen der eigenen Landsleute für absurd und anachronistisch erklären, wenn man wenige Tage später die sichere Rückkehr der vertriebenen Albaner in ihre Heimat zum Maßstab der NATO-Politik macht? Da wird mit zweierlei Maß gemessen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Der scheidende Bundespräsident Herzog hat die Feiern zum 50-jährigen Bestehen des Grundgesetzes genutzt, um mehr Chancen für die Jugend einzufordern. Die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft rief er auf, nicht an der Bildung zu sparen und Einfluss und Funktionen an Jüngere abzugeben. Herzog sprach vor der Bundesversammlung der Jugend in Berlin, einem der Höhepunkte des Verfassungsjubiläums.
Die deutsche Demokratie hat Geburtstag. Morgen vor 50 Jahren wurde das Grundgesetz verkündet. Ein Grund zum Feiern, auch für den noch Bundespräsidenten Roman Herzog. Im Berliner Haus der Kulturen der Welt beging Herzog mit 1500 jungen und älteren Bürgern das Fest der Demokratie. Ein paar hundert Meter weiter im Reichstagsgebäude bereitet sich zur selben Zeit die Bundesversammlung vor, seinen Nachfolger zu wählen. Dabei stellen CDU und CSU mit ihrer Kandidatin Dagmar Schipanski nicht die Favoritin.
Er wählt das, wovon er überzeugt ist, dass es die bessere Lösung ist.
Denn nicht einmal der frühere Koalitionspartner FDP steht geschlossen hinter der Unionskandidatin. Trotz aller Bemühungen von Parteichef Gerhard wählten bei einer Probeabstimmung am frühen Abend wieder 12 Liberale den Sozialdemokraten rau.
Es geht ja darum, ob zusätzlich zu den Stimmen von SPD und Grünen eine hinreichend große Zahl von FDP-Frauen und Männern für Johannes Rau stimmen. Und davon gehe ich aus.
Die Grünen haben sich inzwischen mit dem Kandidaten Rau abgefunden und stehen zur Koalition.
Sie werden geschlossen den Kandidaten Rau unterstützen.
So kann die SPD einigermaßen gelassen in die morgige Abstimmung gehen. 9 FDP-Stimmen reichen für einen Sieg im ersten Wahlgang.
Zuversichtlich, nicht siegessicher, aber die Spannung lässt jetzt nach.
Obwohl, die Wahl ist geheim und vor Überraschungen ist man da nie sicher. Um 12 Uhr morgen Mittag treten die 1338 Wahlmänner und Wahlfrauen der Bundesversammlung im Reichstag zusammen.
IG Metall-Chef Zwickel hat eine härtere Gangart in der Tarifpolitik angekündigt, falls die Bundesregierung die Mehrwertsteuer erhöht. Eine Anhebung dieser Steuer führe zu höheren Preisen, sodass im Gegenzug höhere Tarifabschlüsse nötig seien. Das gelte aber nicht für sonstige Steueränderungen, sagte Zwickel gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für die Deutsche Telekom ist die Fusion mit der Telekom Italia vorerst geplatzt. Der Olivetti-Konzern übernimmt für 60 Milliarden Mark die Mehrheit der Anteile an der italienischen Telefongesellschaft. Um die Transaktion zu finanzieren, wird Olivetti sein bisheriges Festnetz- und Mobilfunkgeschäft an Mannesmann abtreten. Das Düsseldorfer Unternehmen kann damit seine Stellung gegenüber dem Konkurrenten Deutsche Telekom erheblich ausbauen.
Er ist der Gewinner des milliardenschweren Übernahmepokers, der Chef des italienischen Elektronikkonzerns Olivetti, Roberto Colaninno. Er hat eingefädelt, dass Olivetti nun mehr als 51% der Anteile am Branchenriesen Telekom Italia hält.
This is Telekom Italia.
Besonders für die Deutsche Telekom und deren Chef Ron Sommer ist diese Entwicklung eine herbe Enttäuschung. War der Erwerb eines 50-prozentigen Anteils an Telekom Italia doch schon fest vereinbart. Doch die Fusionsfeier vor einem Monat, sie war verfrüht. Telekom Italia-Chef Franco Bernabé ist jetzt durch den Olivetti-Coup plötzlich entmachtet worden. Und Ron Sommer, er will offensichtlich neu verhandeln mit Olivetti. Nach wie vor sei die Deutsche Telekom an einer Beteiligung interessiert. Doch wie es aussieht, hat nun allerdings der deutsche Konkurrent Mannesmann die besseren Karten zu haben. Er möchte massiv in den italienischen Telekommunikationsmarkt einsteigen. Auch wenn Olivetti-Chef Colaninno heute betonte, es gebe weder Sieger noch Besiegte, so ist es für die Deutsche Telekom nun ungleich schwerer geworden, bei der italienischen Telekommunikation künftig ein Wörtchen mitzureden.
Wilhelmstraße 67a, Berlin-Mitte. Das ist die Adresse des neuen ARD-Hauptstadtstudios. Heute war die Festveranstaltung zur offiziellen Eröffnung.
Die ARD ist zuerst in Berlin. Das musste die journalistische Konkurrenz anerkennen. Unter den rund 300 Eröffnungsgästen war auch Bundespräsident Roman Herzog. Er bekam ein technisch hochmodernes und funktionelles Haus zu sehen, in dem unmittelbar neben dem Reichstag mehr als 70 Fernseh- und Hörfunkkorrespondenten arbeiten werden. In Berlin ist die ARD damit für den journalistischen Wettbewerb nach dem Umzug der Bundesregierung gerüstet.
Wir sind zum ersten Mal Hörfunk und Fernsehen unter einem Dach. Wir haben eine Gemeinschaftseinrichtung. Aus allen Landesrundfunkanstalten sind Kolleginnen und Kollegen hierher gekommen. Alle wollten nach Berlin. Und das ist, glaube ich, ein gutes Vorzeichen für eine gute Berichterstattung.
ARD-Intendant Peter Voss nutzte die Gelegenheit und forderte die Ministerpräsidenten auf, den Streit um den ARD-Finanzausgleich bis zum Herbst zu beenden. Schon morgen erlebt das neue Studio mit der Übertragung der Bundespräsidentenwahl eine Bewährungsprobe.
In der Fußball-Bundesliga sind mit dem vorletzten Spieltag die meisten Entscheidungen gefallen. Spannend bleibt jedoch bis zum Schluss der Abstiegskampf, da Frankfurt auch gegen Schalke 3 Punkte holte. Dagegen kam für den VfL Bochum heute beim neuen deutschen Meister Bayern München das endgültige Aus.
Der erste, dem der FC Bayern Glück brachte, war ein Sachse, der mit diesem Schuss vor dem Spiel 1 Million Mark gewann im Olympiastadion, in dem dann Bayern-Kapitän Thomas Helmer verabschiedet und die Meisterschale an den Rekordmeister überreicht wurde. Man sah auch beim 15. Titel, macht's noch Spaß. Der VfL Bochum zuerst als Spielverderber mit Gaudinos 1:0 in der ersten Halbzeit. Bochum damit noch mit Chancen, die Klasse zu halten. Aber Mario Basler genial mit dem Ausgleich in der zweiten Halbzeit, in dem Carsten Janker dann ins 2:1 eintauchte. Andreas Zeyer nochmal mit dem Ausgleich. Ehe die Bayern vor 63.000 endgültig Gas gaben. Mehmet Scholl und das 3:2. Hasan Salihamidzic dann mit dem 4:2, dem Endstand. Die Bayern in Feierstimmung und auf dem Weg zum Marienplatz, wo sie 30.000 begeisterte Bayern-bedresste Anhänger erwarteten. Die Mannschaft ließ sich auf Einladung der Stadt München auf dem Rathausbalkon feiern. Jeder Spieler wurde mit Schale bejubelt. Und sowas verleitet natürlich auch zu vollmundigen Prognosen.
Wir holen die Champions League und dann feiern wir wieder. Alles klar.
Der deutsche Meistertitel, die erste Station. Vom Champions League-Finale in Barcelona gegen Manchester United träumen die Bayern aber die ganze Zeit.
Die weiteren Ergebnisse: Schalke Frankfurt 2:3, Wolfsburg Leverkusen 1:0, Rostock Nürnberg 1:1, Freiburg Berlin 0:2. Hamburg-Stuttgart 3:1, Bremen-Mönchengladbach 4:1, Dortmund 1860 München 3:1 und Kaiserslautern-Duisburg 3:0. Australien ist zum zweiten Mal nach 1979 Tennis-Weltmeister geworden. Beim World Team Cup in Düsseldorf wurde Schweden im Finale mit 2:1 bezwungen. Das entscheidende Doppel gewannen Patrick Rafter und Santon Stolle in 2 Sätzen gegen Jonas Björkman und Niklas Kulti. Die Lottozahlen: 14, 18, 33, 35, 39, 41 und die Zusatzzahl 24, die Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 0, 6, 4, 6, 5, 9. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 6, 5, 1, 1, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Pfingstsonntag, den 23. Mai.
Die Regen-, Schauer- und Gewitterwolken ziehen sich allmählich in den Osten Europas zurück. Damit hat das Atlantikhoch die Möglichkeit, sich auf die Mitte Europas auszudehnen. Seine Kraft reicht zwar nicht ganz aus, um alle Wolken aufzulösen, es wird aber doch deutlich freundlicher. Die Wolken im Südosten Deutschlands, die zu den katastrophalen Überschwemmungen geführt haben, ziehen nach Osten ab. Am Pfingstsonntag bahnt sich in weiten Teilen des Landes die Sonne ihren Weg durch die dünnen Wolkenfelder. Es bleibt meist trocken. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Südwest, nur unmittelbar an den Küsten frischt der Böig auf. Heute Nacht Temperaturen zwischen 6 Grad an Küste und Alpen und milden 11 Grad an Rhein und Donau. Am Tag 14 Grad im Allgäu, sonst 16 bis 18 Grad. In Köln und in Frankfurt 20 Grad. Die nächste Woche beginnt mit Ausnahme der Küstenstreifen mit viel Sonne. Nachdem sich am Dienstag die Wolken ausgeregnet und Gewitter entladen haben, kann sich im Laufe des Mittwochs die Sonne mehr und mehr durchsetzen.